Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als Finanzberater an die Spitze Podcast. Heute habe ich einen wahnsinnig spannenden und interessanten Gast eingeladen, den Sven Lorenz. Er ist als Wirtschaftsberater, Vermögensverwalter tätig, aber auch als Podcaster, Autor, ach und noch einige andere Aktivitäten, die wir sicherlich heute mal kennenlernen werden. Ja, zunächst mal herzlich willkommen, lieber Sven. Schön, dass du da bist.
Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
Vielen Dank, lieber Markus, für die Einladung. Ich bin sehr erfreut und vor allen Dingen sehr gespannt, was wir hier gemeinsam heute für deine Community an Fragen beantworten können. Insofern, ja, lass uns loslegen.
Ja, da wird sicherlich einiges geben. Ich habe natürlich im Vorfeld noch mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe ja auch schon gerade erzählt, ich verfolge dich schon doch ein paar Jahre jetzt auch mittlerweile und gucke immer mal, was du so treibst. Und naja, du hast schon über 700 Podcast-Episoden produziert im richtig Reich Podcast. Dann habe ich gesehen, über 500 Videos auf deinem YouTube-Kanal Unternehmeroffensive. Du machst eine ganze Reihe von Seminaren, hast so eine Mastermind-Gruppe, da trefft ihr euch in Dubai, Hamburg, New York, Mallorca. Das klingt ja alles mega spannend, aber auf der anderen Seite wird der ein oder andere Hörer vielleicht denken, boah, das ist ja aber auch mega anstrengend. Und da bin ich heute sehr gespannt, mal zu erfahren, wie du denn das alles so unter einen Hut bekommst, diese Aktivitäten zu starten. Vielleicht können wir einfach mal, oder vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Worte erzählen, wie bist du eigentlich da hingekommen, wo du jetzt bist? So mal kurzer Abriss, dein Weg in die Finanzbranche und ja, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist?
Oh, ja, das könnte schon alleine eine ganze Podcast-Folge ausmachen.
Vielleicht schaffen wir es ja in ein paar wenigen Minuten.
Lieber Markus, ich versuche mich kurz zu halten. Vielleicht muss ich ganz am Anfang mit anfügen, ich bin ein Kind der ehemaligen DDR. Also ich bin in Dresden geboren, in Dresden aufgewachsen, lebe auch nach wie vor da, habe hier mein Unternehmen, mein Office. Und einer meiner größten Wünsche, als ich ein Jugendlicher war, war, dass ich die Welt bereisen kann. Mein großes Vorbild war mein Onkel, der damals in Köln lebte, der Bruder meines Vaters. Und ja, die DDR hat natürlich die Möglichkeiten des Reisens leider halt nur in eine Richtung eröffnet. Und ich habe mich damals damit beschäftigt, was muss ich tun, um reisen zu können. Und da war es nicht der Banker, sondern da war es der Maschinenschlosser, praktisch als Berufsausbildung die Möglichkeit aufgezeigt hatte, dann, wenn man gut genug war, die Maschinen, die ins westliche Ausland produziert und verschifft wurden, dann dort aufzubauen, die Mitarbeiter einzuweisen. Und das war so die Grundidee. Habe ich dann auch gemacht, habe diese Berufsausbildung angefangen, habe sie auch zu Ende geführt. Nur witzigerweise nach 4 Wochen, die ich in dieser Berufsausbildung drin war, fiel die Berliner Mauer und die ursprüngliche Motivation für diesen Job war plötzlich weg. Ja. Nur hatte ich von meinen Eltern halt gelernt, bring zu Ende, was du anfängst, und habe das dann auch tatsächlich gemacht. Die Ausbildung ging dann auch 3 Jahre, aber habe schon damals auch die ganze Zeit immer das Thema Geld im Kopf gehabt, weil ich hatte ein paar andere Wünsche so als Teenager. Meine Eltern waren jetzt nicht unbedingt reich. Meine Eltern haben auch ja ein ganz normales, durchschnittliches, bürgerliches Gehalt verdient. Und all die ganzen Extras, die ich so haben wollte, weißt du, den Kassettenrekorder zum 14. Geburtstag und irgendwie coole Klamotten, das musste ich mir halt alles selbst erarbeiten und habe sehr früh auch mit 12 angefangen, nebenher irgendwie in der Kegelbahn, wo mein Vater im Kegelclub war, Kegeln aufzustellen. Später war ich Barkeeper über viele, viele Jahre in verschiedenen Clubs und Diskotheken, Rausschmeißer, auch mal eine Zeit lang, als ich mich ein bisschen fitter gefühlt habe. Und eine ganze Menge Sachen halt angestellt und irgendwann stellte sich natürlich die Frage, okay, jetzt hast du eine ganze Menge Geld zusammengespart, aber was ich so damit mache, das weiß ich nicht wirklich. Ja. Und das hat mich dann tatsächlich in Richtung Bank gebracht, habe dann auch eine Bankausbildung direkt an meine Schlosserausbildung hinten dran gehangen, damals bei der Dresdner Bank. Liegt natürlich nahe, Dresdner Bank und Dresden. Und bin dann sehr, sehr schnell auch vielleicht auch aufgrund meiner guten Auffassungsgabe, vielleicht auch meines Talents für Zahlen, in der Bank aufgestiegen. Ich bin direkt nach der Berufsausbildung in ein Nachwuchsprogramm reingerutscht. Das nannte sich Treasury-Beratung. Und habe da aus dieser Beratung heraus dann das Finanzmanagement für große Unternehmen und Konzerne gemacht. Da ging es um Devisenkursmanagement, da ging es um Derivatestrukturen für Kommunen und große Konzerne im Kreditwesen. Da ging es um das Aufsetzen und Planen von Investmentstrategien und Spezialfonds für große Pensionskassen etc. Und das habe ich dann alles, glaube ich, 4 oder 5 Jahre lang sehr intensiv gemacht. Und bin dann aber in den Außendienstvertrieb der Bank gegangen, weil die hat damals durch die Allianz eine Möglichkeit gezeigt bekommen, wie man praktisch das Banking in einem Versicherungskonzern aufbauen kann. Und die Chance habe ich genutzt, habe das dann viele Jahre dort gemacht, habe dann irgendwann die Abteilung geleitet und mit der Übernahme durch die Commerzbank bin ich dann zum regionalen Vertriebschef aufgestiegen in der Bank und habe das dann bis zu meinem Ausstieg gemacht. Ja. Und mein Ausstieg war dann 2015. Und dazu muss ich sagen, es war halt eine schmerzvolle Reise bis dahin, denn du steigst natürlich bei einem 6-stelligen Jahresgehalt schon aus einer gewissen Grundkomfortzone aus.
Das glaube ich.
Und, da muss es schon böse Gründe dafür geben, die dafür sprechen, dann ein solches Unternehmen zu verlassen, zumal ich ja auch mit den Teams, die ich geführt habe, auch immer sehr erfolgreich war. Und das hat viel damit zu tun, dass die Bankenlandschaft sich drastisch verändert hat. Einerseits natürlich durch die über viele, viele Jahre anhaltenden Niedrigzinsen, wo Banken im normalen, ja, nennen wir es mal Einlagengeschäft und Kreditgeschäft, immer weniger Marge verdient haben. Heute ja gar nichts mehr. Heute müssen sie Geld mitbringen. Und der Trend zum provisionsgetriebenen Geschäft und damit aber auch zu einer sehr, sehr stark wachsenden, nennen wir es mal, Vertriebslandschaft im Bereich Konsumentenkredite, und in dem Kontext einen Beitrag zu leisten zur Überschuldung der deutschen Bevölkerung, das hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen. Okay. Zumal ich auch noch über viele Jahre jedes Jahr in meiner Zielvereinbarung drinstehen hatte, wie viele Mitarbeiter ich aus den Teams, die ich geführt habe, wieder entlassen muss. Und weißt du, wenn du angetreten bist, um Wachstum zu produzieren, dann ist der Abbau von Mitarbeitern bei höher werdenden Vertriebszielen jetzt nicht unbedingt ein Thema, das matcht. Ja. So, und das war dann der Punkt, an dem ich ausgestiegen bin. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Der Moment war einfach der, ich stand eines Tages vor einer Filiale und hatte einen Termin mit dem dortigen Filialleiter. Und das Deko-Management hat da plötzlich in das Schaufenster ein Werbeplakat reingehangen. Auf dem hast du einen wunderbaren weißen Palmenstrand gesehen. Und darunter stand dann, finanzieren Sie Ihren Urlaub heute und zahlen Sie erst morgen. Und da war es dann bei mir irgendwie wirklich vorbei, wo ich gesagt habe, da möchte ich kein Teil mehr von sein. Ich möchte dabei helfen, dass Menschen Geld verdienen. Ich möchte dabei helfen, dass Menschen Vermögen aufbauen und nicht, dass sie sich einen Urlaub für 10.000 Euro auf den Malediven gönnen und dann 5 Jahre nirgendwo mehr hinfahren. Ja? Okay. Und das ist ein Umstand, der heute in der Bankenlandschaft noch viel dramatischer zugenommen hat. Und deswegen, ja, war es dann so, dass ich eine Vermögensverwaltung aufgebaut habe mit einem Partner gemeinsam. Und die lief am Anfang auch sehr, sehr gut an, läuft sie auch bis heute. Nur hat mich das Geschäft dann irgendwann ja nur noch halb gereizt, weil das war ja alles, was ich schon kannte. Ja, und naja, irgendwann war ich dann bei jemandem im Podcast, in meinem allerersten, und habe dann ein Interview gegeben zu unserem Geschäftsmodell. Und verrückterweise habe ich ungefähr 500 E-Mails nachher bekommen.
Wow.
Weil in meinem Leichtsinn habe ich meine E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme dagelassen. Und das Verrückte dabei ist, Markus, weißt du was? Ich hatte erwartet, dass mich Menschen fragen, was ist so dein nächster großer Aktientipp und was ist denn eigentlich Value Investing und wie kann ich das irgendwie für mich umsetzen? Aber nein, die Frage der Menschen war zu über 90%, Sven, was muss ich eigentlich tun, um dahin zu kommen, wo die Kunden sind, die sich deine Vermögensverwaltung gönnen? Weil dazu muss man wissen, bei uns kannst du halt erst ab 1 Million Euro liquidem Vermögen auch Mandant werden. Und da habe ich mich dann sehr intensiv mit beschäftigt und die Antwort war sehr simpel. Du brauchst ein eigenes Unternehmen dafür. Und das hat dann dazu geführt, dass ich noch ein paar andere Talente, die ich besitze, dazu genutzt habe, eine Wirtschaftsberatung ins Leben zu rufen und wir damit jetzt Unternehmen entwickeln für Menschen, die sagen, ich möchte, dass mein Unternehmen nicht nur für mich funktioniert, sondern dass es die Quelle meiner persönlichen Vermögensentwicklung ist und dass all die Risiken, die ich als Unternehmer bereit bin einzugehen, am Ende tatsächlich auch darauf einzahlen, dass ich die Freiheit, für die ich angetreten bin, auch tatsächlich mal erreiche. Und das sind so die Bausteine, wenn du vorhin das Mastermind-Programm angesprochen hast, wo wir Unternehmer an die Hand nehmen und ein ganzes Jahr lang deren Unternehmen beispielsweise dahin entwickeln, dass sie wesentlich mehr Umsätze machen, dass sie größer werden, dass sie eine marktbeherrschende Stellung einnehmen können und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, das war jetzt kurz genug.
Super gut, ja.
Ja, aber das ist so der aktuelle Stand, wie wir aufgestellt sind und ja, jetzt natürlich sehr gern alles, was dich sonst interessiert.
Ja, super gern. Das heißt, du hast eine ganz klare Zielgruppe, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, das sind Unternehmer, die einfach ihr Unternehmen weiterentwickeln möchten und da gerne auf deine Expertise zurückgreifen. Kann man das so sagen?
Genau so ist das. Ja. Die meisten Unternehmer, die ich so kenne aus der Vermögensverwaltung heraus, also aus dem Geschäft, als es damals begonnen hat, war, dass die meisten Unternehmer, die bei uns Mandant geworden sind, die Unternehmen nur verkauft haben. Also, ja, dass der große Vermögensbetrag aus dem Verkauf des Unternehmens resultierte und vorher so nahezu gar keine persönlichen Vermögenswerte da waren. Mhm. Und eines der größten Themen, was Unternehmer haben, und die ganzen alten Generationen der Unternehmer würden das bestätigen, war, dass viele Unternehmer ihr Unternehmen ja eher als Projekt gesehen haben, das Kapital, was sie mit dem Unternehmen verdient haben, zurück in den Kreislauf des Unternehmens gepackt haben, das Unternehmen dadurch wertvoller wurde, größer wurde, mehr Kunden akquiriert hat, mehr Umsätze gefahren hat. Aber am Ende hat der Unternehmer nie wirklich daran gedacht, dass ja auch er als der Frontrunner für dieses Unternehmen ja irgendwann mal aussteigen möchte. Und dafür haben die wenigsten persönliche Rücklagen geschaffen oder eine Struktur gebaut, wie eine Holding, eine Unternehmensholding oder ähnliches, und waren dann auf den Verkaufserlös angewiesen. Und wenn du dann halt keinen gefunden hast, der das Unternehmen kaufen möchte oder deine Kinder keine Lust hatten, das Unternehmen weiterzuführen, dann sind viele Unternehmer plötzlich vor der Aufgabe erwacht, dass sie im Unternehmen bleiben müssen, weil sie nicht genügend Kapital hatten, aus dem sie hätten leben können, um sich einen Geschäftsführer zu leisten, den sie an ihrer Stelle dann einsetzen, oder dass sie halt im Unternehmen weiterarbeiten müssen, weil sie das Gehalt brauchen, weil sie sich selbst gezahlt haben. Und um diesen Knoten aufzulösen, haben wir halt dieses Modell gebaut und gesagt, wir wollen Unternehmer heute dahin bringen, dass sie eine Vermögensverwaltung für ihren ganz persönlichen Lebensabend nutzen können, damit natürlich auch aus den Erträgen ihres Vermögens künftig leben können. Und das unter der Sicherheit, dass das Kapital, was sie aufgebaut haben, auch für die nächsten Generationen noch zur Verfügung steht.
Wow, super spannend. Da sprichst du ja genau das an, was, glaube ich, viele Unternehmer gerade zu Beginn ihrer Unternehmertätigkeit im Kopf haben, dieses Thema Freiheit. Aber wenn es dann später dahin kommt, dass du gar nicht mehr frei bist, sondern eher gefangen bist in deinem Unternehmen, nicht raus kannst, weitermachen musst, und dann ist das ja alles andere als Freiheit, ne? Und also ist das, gebt ihr euren oder gibst du deinen Klienten ein großes Stück Freiheit, ja?
Es steht natürlich, oder es steht und fällt natürlich mit dem, erstens mit dem Ziel, was sich der jeweilige Unternehmer selbst gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Jeder hat natürlich so seinen Lebensstandard, seinen Lebensstil. Ja, der ein oder andere, gerade am Anfang der unternehmerischen Karriere, muss den erst finden und entwickeln. Aber häufig, wenn man Menschen fragt, was ist denn so ein Einkommen, was du gerne jeden Monat zur Verfügung hättest, ohne dass du dafür noch was tun musst, also praktisch Erträge aus deinem Vermögen. Wie groß dürfte der Betrag sein? Mhm. Dann haben die meisten relativ wenig Ahnung, was sie antworten sollen. Und wenn wir jetzt mal eine Zahl hernehmen und sagen, wenn 10.000 Euro netto jeden Monat eine interessante Größenordnung wären, mit denen man sich wohlfühlt, dann darfst du bei 5% durchschnittlicher Dividendenrendite, wenn wir jetzt mal die Aktie hernehmen als Ertragsbringer, brauchst du ungefähr 3,2 Millionen Euro dafür, wenn du 5% Brutto-Rendite erwirtschaftest. Dann hast du deine 10.000 Euro jeden Monat netto. Und jetzt geht's beim Unternehmer los. Ich brauche also 3,2 Millionen Euro, wenn ich 10.000 Euro netto aus meinem Vermögen verdienen möchte. So, ich bin aber davon heute ganz weit entfernt.
Ja.
Jetzt kommt die Frage, zu welchem Termin möchte ich denn eigentlich dieses Vermögen haben? Und dann weiß man, wenn man zurückrechnet natürlich schon, auch unter der, nennen wir es mal, Betrachtung von markthistorischen Entwicklungen, wenn du so unterstellst, im Aktienmarkt so 7% pro Jahr unter, nennen wir es mal, Zinseszinsaspekten, vielleicht auch noch ein paar steueroptimierten Strategien dazu, wie viel müsstest du jetzt netto aus deinem Unternehmen bis zum Termin erwirtschaften, damit du diese 3,2 Millionen auch tatsächlich zum Termin erreicht hast? Mhm. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht die Arbeit mit dem Unternehmer los, weil jetzt schauen wir uns an, was erwirtschaftet das Unternehmen heute. Und wie weit ist der Unternehmer halt weg davon, ja, von dieser monatlichen Sparrate, die er da braucht? Jetzt ist es aber nicht nur die Sparrate, die er braucht, sondern er möchte ja nicht nur, wie andere Money Coaches das permanent propagieren, dann 50% seines Einkommens da reinpacken und den Gürtel irgendwie enger, ja, schnallen über 15, 20 Jahre, sondern es soll ja auch schon ein gewisser Lifestyle dazugehören.
Absolut.
Damit man nicht irgendwie dann wie so ein Lottogewinner dasteht, wenn man dann seinen Vermögenswert erreicht hat. Also musst du mehr verdienen als nur diese Sparrate. Und daraus entwickeln wir halt ein Konzept. Und wenn der Unternehmer beispielsweise heute 10.000 Euro Monatsgewinn hat, wenn man das mal so linear runterbrechen würde, und der bräuchte aber praktisch 25, dann rechnen wir auf 50 und sagen, was muss dein Unternehmen heute leisten? Wie muss man dein Unternehmen aufstellen? Nach Kunden, nach Produkten, nach Zielgruppen, nach Pricing, nach Marketing und, damit du in der Lage bist, perspektivisch in den nächsten 12 bis 15 Monaten auf die 50.000 Euro Monatsumsatz zu kommen. Und das sind dann die Wege, die wir da bauen.
Wow, das klingt mega spannend. Jetzt habe ich auf deiner Webseite gelesen, dass es drei wichtige Faktoren gibt für den persönlichen, unternehmerischen und finanziellen Erfolg. Du sprichst dort von Attitüde, Business und Investing. Mhm. Du hast es ja gerade auch teilweise schon ein bisschen angesprochen, aber gerade auch so dieses Thema Attitüde. Kannst du vielleicht zu diesen drei für dich wichtigsten Faktoren, die die Unternehmer benötigen oder die Menschen benötigen, damit sie diese finanziellen Ziele erreichen und auch, ich denke mal, ganz einfach persönliches Glück erfahren. Was verbirgt sich genau hinter diesen drei Themen?
Ja, das mache ich super gern, denn ich möchte auch gerne mal mit so einem Mythos aufräumen bei der Gelegenheit, wenn du mir diese Frage schon so stellst. Für mich beginnt sozusagen alles mit dem Thema Attitude. Ja. Also alles, was wir im Kopf haben, aber nicht nur das, sondern auch, wie wir es leben, wie wir es ausdrücken. Und es gibt diesen weit verbreiteten Begriff, im Neudeutschen nennen wir das immer Mindset, ja, womit man im Prinzip die geistige Einstellung verbindet. Und die ist wichtig, aber sie ist halt nur ein Teil von Attitude in meiner Wahrnehmung. Denn neben diesem Thema Mindset, wo du zunächst erstmal deine ganzen Glaubenssätze auflöst, wo du sie kennenlernst, wo du lernst, was dich bremst, was dich pusht, was dich vielleicht auch, ich sag's mal, aus verschiedenen Perspektiven auf deine Ist- und auf deine Wunschsituation blicken lässt, gehört doch so viel mehr dazu. Denn nehmen wir mal an, du hast ein großes Ziel und du fühlst dich auch gewappnet und deine Glaubenssätze sind aufgebrochen, dann kannst du noch so viel drauf rumdenken und dein Mindset positiv lenken, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, wenn du nicht all das dann auch tust, was dazugehört. Dann bleibt es halt nur Mindset, aber es hat keine Resultate, die daraus hervorgehen.
Ja.
Und das heißt zum Beispiel auch für mich, wenn du eine bestimmte Wahrnehmung als Unternehmer erzeugen willst, dann musst du dich auch gegenüber deinem Wunschkunden so kleiden. Dann musst du dich auch in der Artikulation, wie du mit deinen Kunden sprichst, so verhalten. Du kannst nicht als Finanzberater im Jogginganzug bei deinem Kunden am Tisch sitzen. Kannst du vielleicht, aber die Frage ist halt, mit welchem Resultat wirst du diesen Kunden wieder verlassen?
Ja.
Also, was für eine Wahrnehmung willst du erzeugen? Wie sprichst du über deine Ziele? Wie committed bist du eigentlich auf das, was du erreichen willst? Und vor allen Dingen, wie sehr bist du auch bereit, dich führen und lenken zu lassen, insbesondere dann, wenn dir bestimmte Skills einfach fehlen? Das Thema Mentoring spielt da eine Riesenrolle. Es gibt verschiedene Studien, die eben halt wirklich besagen, wenn du dich mit jemandem einlässt, der da ist, wo du hin willst, und der dich auch sozusagen begleiten möchte, dann guckt er natürlich auch zunächst auf das, was du mitbringst, auf das, was du an Hunger mitbringst, an Commitment mitbringst, weil seine Zeit ist wertvoll. Ja, und so mache ich das beispielsweise auch mit den Unternehmern, die ich mit in meine Mastermind nehme. Die müssen mit mir ein knallhartes einstündiges Interview durchlaufen. Und da können die noch so viel Geld mitbringen. Wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht, dann nehme ich die nicht mit. Weil es ist meine Zeit, es ist meine Energie und es sind all die anderen Teilnehmer, die dann von diesen Menschen halt nicht wirklich oder eben halt nur teilweise profitieren würden. Und das sind Dinge, die bei mir halt nicht funktionieren. Ne? Das ja. muss für alle dieselbe Richtung geben und ich möchte das Gefühl haben, dass diese Menschen Resultate produzieren wollen. Mhm. Deswegen ist Attitude für mich das Kernthema, sowohl im Bereich Business als auch im Bereich Investing. Und wenn wir jetzt als nächsten Punkt das Thema Business haben, dann hatte ich dir am Anfang schon gesagt, das Kernelement eines erfolgreichen Vermögensaufbaus ist halt unlimitiertes Einkommen und das schaffst du in der Regel halt eher über ein Unternehmen, als wenn du mit als Angestellter unterwegs bist. Was nicht heißt, dass jeder Mensch Unternehmer sein soll. Viele sind dafür gar nicht gemacht. Aber prinzipiell, wenn du bestimmte Vermögensziele erreichen willst, wirst du das mit einem eigenen Unternehmen sehr viel schneller und sehr viel wahrscheinlicher schaffen, wenn deine Attitude stimmt und du dich mit deinem Unternehmen auch wirklich so aufstellst, dass dir das gelingen kann. Ja. Und der dritte Punkt, Investing, ist halt dann die Königsdisziplin. Nämlich, wie baue ich mir jetzt auch mit meinem Unternehmen beispielsweise eine Struktur auf? Nehmen wir mal das Thema Holding. Die meisten Menschen denken ja, eine Holding ist ausschließlich was, was so ein Privileg für Konzerne ist. Die wenigsten wissen, dass selbst wenn du gar kein Unternehmen hast, du dir privat eine Holding bauen kannst, wo du dein ganzes Vermögen reinsteckst und dann die Steuervorteile eines Holding-Modells nutzen kannst. Haben die meisten Menschen keine Ahnung. Ab 250.000 Euro privaten Vermögen kannst du dir eine eigene Finanzholding bauen und hast viel mehr Spaß dabei, das Kapital da drin arbeiten zu lassen, selbst wenn du 2.000 bis 3.000 Euro für deinen Steuerberater jedes Jahr da drin bezahlst. Mhm. Ja, die meisten Menschen kennen das Modell aber nicht. Und deswegen zahlen sie fleißig jedes Jahr ihre 26,375% auf ihre Abgeltungssteuer, auf ihre Erträge oder auf ihre Gewinne, ja, und wundern sich dann, dass das Kapital nicht so schnell wächst, wie es könnte. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Das heißt, Unternehmer müssen natürlich darauf achten, dass Kapital produktiv bleibt. Und um es produktiv zu halten, muss es investiert werden. Entweder halt ins eigene Unternehmen, wobei Staat, die Europäische Union, natürlich über Förderprogramme ganz, ganz viele Möglichkeiten aufzeigt, wie du auch Fremdkapital nutzen kannst zu sehr günstigen Konditionen, um deinem Unternehmen auch genügend finanzielle Schubkraft zu verleihen. Aber wenn du privates Kapital hast, kannst du es neben dem Unternehmen halt auch in andere Investments stecken, beispielsweise ja, in Aktienunternehmen oder in Immobilien oder in Beteiligung an Startups. Das Verrückte dabei ist, Markus, jeder, der in Aktien investiert, der weiß, dass das andere Unternehmen ziemlich attraktiv ist. Sonst würde er die Aktie nicht kaufen, zumindest wenn er vorher seine Hausaufgaben gemacht hat. Die wenigsten Unternehmer verstehen ihr eigenes Unternehmen so, dass sie daran arbeiten wollen, dass ihr Unternehmen möglichst so attraktiv ist, dass die Investoren bei ihnen Schlange stehen und sagen, ich hätte gern von deinem Unternehmen ein Stück, weil du scheinst einen ziemlich coolen Job zu machen. Ja? Und deswegen haben eben auch viele Unternehmer mit dem Investieren in andere Unternehmen so ihre Probleme, weil sie die Werte ihres eigenen Unternehmens noch nicht richtig verstanden haben.
Absolut, ja. Oder ich muss mal anders anfangen. Bei allem, was ich tue im Rahmen des als Finanzberater an die Spitze Podcast oder dem Buch oder meinem Coaching-Programm für Finanzberater, da geht es ganz, ganz früh um dieses Thema Kernkunde. Das heißt, ja, so das strategische Fundament eines Finanzberaters sollte ein klarer Kernkunde sein, den er sehr gut kennt, wo er wahnsinnig viel Nutzen liefern kann. Und jetzt geht es ja bei dir, du hast diesen ganz klaren Kernkunde, das ist der Unternehmer. Und dein Nutzen geht ja weit über das reine Investieren hinaus. Du sprichst über Attitude, du sprichst über Business. Wie bist du dazu gekommen? Also ich stelle mir jetzt die Frage, gerade zu Beginn hast du ja noch gar nicht dieses tiefe Verständnis für deine Zielgruppe. Wo ist dieses tiefe Verständnis hergekommen für deinen Kernkunden? Was er für Sorgen hat, was er für Herausforderungen hat, dass du wirklich da ansetzen konntest und genau das richtige Konzept bauen kannst jetzt mit Attitude Business Investing?
Ja, da müsste ich ein bisschen früher anfangen. Zeit meines Lebens bin ich selbst ein sehr, sehr zielorientierter Mensch gewesen. Also ich nehme mal für mich in Anspruch, alles, was ich mir im Leben an Zielen gesetzt habe, habe ich auch erreicht. Und dazu gehört natürlich unglaublich viel Disziplin. Dafür gehört eine große Portion Planung, Planungsfähigkeit, aber eben auch Umsetzungsfähigkeit und zu wissen, mit welchen Menschen macht es zu welchem Zeitpunkt Sinn, entweder zu kooperieren oder sie zum Multiplikator zu machen, beispielsweise Zielgruppenbesitzer zu finden, die dich an ihre Zielgruppe heranführen, ja, aber die dadurch auch einen Benefit haben, etc. Also es ist ein vielseitiges Thema, wie ich an diese Menschen rangekommen bin. Aber vom Grund her kann ich sagen, all die Kunden, die wir in unserer Vermögensverwaltung betreuen, bis auf ein paar Fußballprofis, sind in der Regel großartige und erfolgreiche Unternehmer. Und wenn du dich mit denen beschäftigst und weißt, wie die ihre Unternehmen strukturiert haben, was sie zum Erfolg geführt hat, welche Attitude sie hatten, dann nimmst du daraus ja unglaublich viel mit. Jetzt habe ich noch ein persönliches, nennen wir es mal Talent, könnte man sagen. es fällt mir sehr leicht und ich bin da sehr unkompliziert drin, sehr schnell in die Prozesse und in die Strategien und Strukturen von Unternehmen, egal welcher Branche, einzutauchen und dort all die ganzen blinden Flecken zu sehen, die der Unternehmer praktischerweise nicht sieht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Teilnehmer meines Mastermind-Programms ist ein Steuerberater. Und der ist unglaublich erfolgreich, der ist unglaublich kompetent und im Vergleich mit seinem Wettbewerb hat er ja auch nur marktdurchschnittliche Beratungshonorare verlangt für die Dienstleistungen, die außerhalb der Honorar- und Vergütungsverordnung von Rechtsanwälten und Steuerberatern liegen. Und er hat allerdings ein Unternehmen hingestellt, in dem keine Steuerfachangestellten arbeiten, in dem ausschließlich Steuerberater arbeiten und die Steuerberater machen für den Kunden alles. Sie machen die Lohnbuchhaltung, sie machen die normale Buchhaltung, sie machen die Steuererklärung, sie machen die Umsatzsteuerabrechnung etc. Das macht der Steuerberater in seinem Unternehmen. Und deswegen ist der Steuerberater mit seinem Kunden aller 14 Tage bis 3 Wochen regelmäßig im Kontakt und kann ihm bei der Steuerung seiner Liquidität und Cashflow-Situation helfen. Und ich habe gesagt, weißt du, ganz ehrlich, ich kann gar nicht verstehen, dass du 150 € die Stunde nimmst. Also ich würde an deiner Stelle 250 € die Stunde nehmen. Und er war bis zu diesem Zeitpunkt so überhaupt nicht in diesem Modus drin, dass ihm das zustünde, 250 € die Stunde zu nehmen. Ja. Einen Tag später hat er in seiner Kanzlei angerufen und gesagt, so ab heute nehmen wir 250 € die Stunde. Und ab dem Zeitpunkt war ich der beste Freund seiner Mitarbeiter, weil die schon längst auf so ein Ziel gewartet hatten. Witzigerweise, nur durch diese Umstellung ist es diesem Unternehmen heute gelungen, im ersten Jahr diese Umstellung mit all dem, was wir ansonsten noch drumherum gebaut haben, 1 Million € mehr Umsatz zu machen als im Jahr davor.
Wahnsinn, ja. Das sind so Kleinigkeiten manchmal, ne? Wirklich, ja. Wirklich Kleinigkeiten, ne? Ja.
Und das sind so die Dinge, die natürlich auch von Unternehmerseite her mit einer gewissen Offenheit empfangen werden sollten, ja. Und daraus ist praktisch genau dieses Gerüst entstanden, wo wir Menschen an dieser Stelle eben führen. Du musst dich darauf einlassen, weil das Jahr ist ein echtes Hardcore-Programm. Also alle meine Teilnehmer, die sagen am Ende eines Jahres, ich bin komplett durch. Hm. Ja, aber es ist das intensivste, spannendste, aber auch das erfolgreichste Jahr der meisten. Weil sie halt lernen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist vielleicht auch so ein Kerngeheimnis dieser Geschichte. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, die in dieselbe Richtung wollen wie du, da musst du wahrscheinlich bei den meisten Menschen in ihrem Umfeld lange suchen. Ja, das ist das übliche Problem. Du sitzt mit irgendwelchen Freunden am Tisch, du erzählst denen von deinen großen Zielen und dass du gern irgendwie einen 8-stelligen Betrag auf dem Konto haben willst. Und die gucken dich an und fragen dich so, sonst noch alles klar? Kommst du mal wieder runter? Ja, was hast denn du heute geraucht? Ja, und diese Enttäuschung, ja, dass das Umfeld für die meisten doch nicht so supportive ist, wie sie sich das wünschen, das lösen wir halt in unserem Programm auf, weil all die Teilnehmer da dieselbe Richtung haben wollen und die wachsen in so einem Jahr fast familiär zusammen. Und das ist immer wieder ein großartiges Erlebnis. Und deswegen glaube ich eben genau dieses Thema Mentoring, Menschen zu führen, Menschen an die Hand zu nehmen, so wie du das mit Finanzberatern machst, die vielleicht auch eine neue Perspektive einnehmen wollen. Und wenn du mir erlaubst, würde ich nachher dann auch gerne noch mal ein bisschen was zum Thema Kernkunde und wo beginnt man eigentlich als Finanzberater, gerne noch mal darauf eingehen. Aber genau das ist es. Ne? Ja. Wenn du eine Philosophie hast, die bewiesenermaßen gut funktioniert, dann ist es wichtig, dass viele Menschen die kennen, wenn sie feststellen, dass sie in dem Weg, den sie gehen, in derselben Branche vielleicht nicht so erfolgreich sind.
Und im Grunde ist ja das Schöne daran, von Mastermind zu Mastermind, die du machst, wo du mit diesen erfolgreichen Unternehmern zusammen bist und wieder mehr lernst von diesen Menschen, von deiner Zielgruppe, von deinem Kernkunden. Das heißt, ja, es wird ja jede Mastermind-Gruppe nochmal wieder ein Quäntchen besser, weil du einfach deinen Erfahrungsschatz auch wahnsinnig ausweitest und diese Gruppe wirklich aus dem FF kennst. Ne? Ja. Ich will nochmal auf die Mastermind zu sprechen kommen. Ich fand das super spannend. Ich bin gerade gestern oder vorgestern, aus Mallorca gekommen, so ein bisschen Urlaub gemacht, nochmal die Sonne getankt jetzt ein paar Tage. Und dann habe ich gesehen, deine Mastermind, die hast du ja auch übers Jahr verteilt an 4 Orten. Ich habe etwas gelesen von, ich glaube, New York, Dubai, Mallorca und
Hamburg.
Hamburg, genau. Ist mir gerade nicht eingefallen. Wenn ich da als Unternehmer reingehe, kannst du es mal so grob beschreiben, wie läuft das für mich ab, so eine Mastermind?
Das mache ich nicht. Lass es mich so sagen, Markus. wer zu mir kommt, der hat ein finanzielles Ziel. So ja. wie ich dir das vorhin schon mal beschrieben habe. Und das Unternehmen wirft in der jetzigen Situation noch nicht genügend Erfolg ab, um dieses finanzielle Ziel auch zu erreichen. Und das Geld ist in der Regel eigentlich gar nicht so sehr der Treiber, sondern es ist die Dynamik des eigenen Unternehmens, die oftmals nicht das Potenzial ausschöpft, was es könnte.
Okay.
Und wenn du so eine Gruppe von Menschen hast und du bringst diesen Menschen zusammen, und wie gesagt, da gibt es vorher natürlich einen qualitativen Auswahlprozess, damit auch die richtigen Menschen miteinander so ein Jahr erleben, dann ist es natürlich wichtig, dass wenn diese Gruppe dann einmal zusammengestellt ist, dass du mit diesen Menschen halt erstens an Orte fährst, wo du den Leuten mal eine völlig neue Welt zeigen kannst, wo sie einen völlig neuen Eindruck davon bekommen, auch mal außerhalb ihrer normalen persönlichen und auch unternehmerischen Komfortzone. Ja, sie sind motiviert, sie wollen etwas bewegen, aber dafür müssen sie sich auch mal aus ihrem operativen Umfeld zurückziehen. Weil wenn du permanent irgendwie das Gefühl hast, ich sitze in Deutschland und ich kann mir jetzt hier mal eben ganz schnell meine E-Mails angucken und dann rufe ich mal schnell meinen Kollegen an und dann delegiere ich mal wieder eine Aufgabe. Das darf in dieser Woche, die wir da miteinander arbeiten, halt nicht passieren.
Ja, absolut. Das
damit du auch voll fokussiert und auch mit all den Eindrücken, die du gewinnst, und vieles spielt sich ja auch zwischenmenschlich ab. Ja, das große Geheimnis des Erfolgs liegt bei den meisten auch in den Kontakten, die sie knüpfen, aber natürlich auch in den Gesprächen, in den Pausen, beim Abendessen, bei unseren Action-Events, die wir da dazu machen, sodass die Menschen natürlich auf eine ganz andere Weise miteinander kommunizieren, offener werden und vielleicht auch mal so ein bisschen ihre Scheuklappen ablegen. Mhm. Und deswegen gehen wir natürlich auch viermal im Jahr an verschiedene Orte, aber damit ist es natürlich nicht getan, denn ich weiß, es gibt noch andere Anbieter im Markt, die ein ähnliches Programm fahren, nur beschränken die sich halt auf diese vier Meetings. Bei mir ist es dann so, dass ich halt diese Unternehme, und deswegen ist die Gruppe auch immer nur klein, also maximal 10 Leute nehme ich da mit. Ja. Ich bin ein ganzes Jahr lang für diese Menschen als Mentor tätig. Die können mich jederzeit anrufen, die machen jederzeit Zoom-Calls, wir können uns auch treffen. Alles, was sie von mir brauchen, um ihren unternehmerischen Erfolg auf die Beine zu stellen, inklusive meines Netzwerks, meiner gesamten Events, meiner ganzen Seminare, wo die alle sozusagen Teil davon sind, das ist das, was die da bekommen, und das bringt die natürlich in eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Umsetzung, aber auch eine andere Flughöhe, mit der sie die Dinge betrachten, was dazu führt, dass sie natürlich später auch eher in der Lage sind, mal aus ihrem unternehmerischen, operativen Geschäft herauszutreten. Ja? Denn wer zu viel im Unternehmen arbeitet, der hat halt relativ wenig Zeit für Strategie, für Struktur, für Planung. Und das ist wieder so eine Bremsscheibe, die du dir ans Bein bindest.
Ja, absolut. Das war der erste Teil von meinem Interview mit Sven Lorenz. Und ich hoffe, wir hören uns schon bald bei Teil 2. Also bis dann. Ciao.